Ich darf euch heute in den letzten Teil unserer Predigtserie über das Thema Sünde mit reinnehmen. Und nochmal ein kurzer Reminder, um was es in den letzten Wochen ging. Wir als Gemeinde haben uns ja mit der Predigtserie oder mit dem Thema Sünde beschäftigt. Los ging es mit dem Sündenfall und die daraus resultierenden Folgen. Und dann gefolgt von die Macht der Versuchung, Sünde und wie Jesus ihr begegnet und wie Jesus ihr die Macht nimmt. Und heute soll es in der Predigt, ich schließe die Predigt ab mit dem Thema Umgang mit der Sünde als neuer Mensch. Und nun zuallererst müssen wir erstmal klären, was bedeutet es, wenn wir hier reden von einem neuen Menschen? Was möchte uns eigentlich die Bibel damit sagen, wenn wir lesen von dem Satz, wir sind ein neuer Mensch? Und dazu machen wir noch eine kleine Wiederholung von letzter Woche. Letzte Woche hat uns Lea ja gezeigt, wie Jesus die Sünde besiegte. Wenn also jemand erkennt, dass er Sünder ist und dafür Buße tut, also umkehrt, die Einsicht hat, hey, ich bin ein Sünder, ich brauche Errettung, und das vor Jesus bekennt und bekennt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und den Entschluss fasst, Jesus nachzufolgen, ist er laut Bibel oder laut Definition der Bibel ein neuer Mensch. Paulus beschreibt es in 2. Korinther auch so. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Oder in Römer 6, Vers 6 schreibt es Paulus auch nochmal so. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Heißt es jetzt für dich und mich, okay, hey, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann ist alles okay, alles super. Hey, die Sünde hat ja länger keinen Einflussbereich mehr auf mich. Ich bin ja jetzt ein neuer Mensch. Nein, natürlich nicht. Die letzten Wochen haben wir auch immer wieder gehört, in den letzten Predigten, wir leben immer noch in einer sündigen und in einer gefallenen Schöpfung, bis Jesus wiederkommt. Wir sind also, bis Jesus wiederkommt, diesem Einfluss der Sünde oder dem Einflussbereich der Sünde immer noch ausgeliefert. Aber genau das ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Der neue Mensch steht vor Jesus nicht mehr länger als Sünder da. Der neue Mensch hat das Bewusstsein durch den Heiligen Geist, was richtig und was falsch ist vor Gott. Sein Wunsch vom neuen Mensch ist es, Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen, die Gott die Ehre geben. Er handelt also intrinsisch motiviert, aus sich selbst heraus, aufgrund dieser Erkenntnis, die er gewonnen hat, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, dass er ein neuer Mensch ist. Es gibt ja zwei Arten von Motivation, die habe ich euch einmal mitgebracht. Das ist einmal die intrinsische Motivation und einmal die extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation bedeutet, du machst etwas aus eigenem Interesse heraus, ohne äußerliche Belohnung. Also zum Beispiel, wie ich es hier aufgeschrieben habe, du fängst an, Gitarre zu spielen. Oder du merkst, du möchtest Gitarre lernen, weil du Musik liebst. Du fängst an, eine Sprache zu lernen, weil du merkst, okay, dafür interessiere ich mich. Für die Kultur, für das Land interessiere ich mich. Aus dir selbst heraus fängst du an, etwas zu tun. Wohingegen die extrinsische Motivation ist, du machst etwas wegen äußerlichen Einflüssen. Also zum Beispiel, du lernst für eine Prüfung. Warum? Du möchtest ja eine gute Note bekommen. Deswegen musst du dafür lernen. Du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen. Gehst du nicht arbeiten, gibt es kein Geld. Ganz einfach. Und ich habe euch mal zwei Beispiele aus der Bibel mitgebracht, wo wir merken, hey, diese zwei Personen, die haben intrinsisch, also aus sich selbst heraus, Veränderung erlebt. Das ist einmal Zachäus. Zachäus finden wir in Lukas 19, die ganze Geschichte von Zachäus. Und kurz ab, um euch damit reinzunehmen, Zachäus war ein Zolleinnehmer. Was Zachäus damals ausgezeichnet hat, der hat immer zu viel verlangt. Er hat grundsätzlich, sagen wir mal, die Steuer hat 10 Euro betragen, Zachäus hat gesagt 40. Den Rest hat er immer für sich eingesagt, er hat die Menschen erpresst. Aber wir lesen weiter, irgendwann in der Geschichte geht Jesus auf ihn zu und lädt sich bei ihm zu Hause ein. Jesus redet mit Zachäus. Wir wissen nicht genau, was er mit ihm geredet hat, aber wir wissen nur, in diesem Gespräch oder nach diesem Gespräch kommt Zachäus verändert raus. Nämlich er sagt hier in Vers 8, Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemand erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Die zweite Person, die wir finden, ist Saulus, auch später als Paulus bekannt. Das finden wir in Apostelgeschichte 9. Bei Saulus war das so, Saulus hatte das Ziel, die Christen zu verfolgen. Sein Ziel war es, er war ein strenger Pharisäer, sein Ziel war es, die christliche Lehre auszurotten. Und alle, die damit, die damit Anhänger waren der christlichen Lehre. Durch eine Begegnung, die Saulus dann mit Jesus hatte, und Jesus ihn eigentlich direkt konfrontiert und sagt, hey, warum verfolgst du mich? Kommt er auch intrinsisch motiviert, fängt er auch an, in ihm steht der Wunsch, hey, eigentlich verfolge ich ja nicht die Christen, sondern ich verfolge Jesus. Und wir alle wissen, dass Paulus mit einer der größten Nachfolger Jesus ist, die wir nachher in der Bibel finden. Wie Jesus diesen Menschen so verändert hat, dass er erst andere Christen verfolgt und irgendwann so eine Liebe für Jesus entwickelt, dass er einer der größten Nachfolger Jesus genannt wird, oder? Ja. Also sie haben durch die Begegnung mit Jesus in ihrem Leben begriffen, wo sie falsch waren. Das haben sie verstanden. Und in ihnen entsteht und in den beiden entsteht der Wunsch, jegliches falsches Verhalten abzulegen und Jesus nachzufolgen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass wenn wir als neuer Mensch Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, uns der Heilige Geist immer wieder Dinge aufzeigt, wo wir vielleicht auch noch auf dem Holzweg unterwegs sind. Wo wir vielleicht auch manchmal wie Zachäus oder Saulus unterwegs sind und merken, erst im Nachhinein, hey, da bin ich irgendwo ganz falsch unterwegs. Aber wie ich gesagt habe, ich bin tief da überzeugt, wenn wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, dann möchte er uns das zeigen. Und das ist ja auch das Wunderbare und das Gute an Gott. Er zeigt jeden Einzelnen von uns, weil er jeden Einzelnen, weil er dich und mich so gut kennt, lässt uns nicht nur in diesem Problem dastehen, sondern er möchte uns ja auch gleichzeitig die Lösung zeigen, damit wir nicht mehr in diesem falschen Verhalten unterwegs sind. So wie bei den zwei Beispielen, die ich gerade gebracht habe. Er hat ihnen ganz klar gesagt, den zwei, hey, da seid ihr irgendwo falsch unterwegs. Und ich finde, was mir immer hilft, ist nochmal so ein eigenes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und es gab eine Zeit in meinem Leben zwischen Jugend und später den jungen Erwachsenwerden, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber zwischen der Jugend und, ich sage jetzt mal 27, gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch irgendwie gemerkt habe, hey, irgendwie struggle ich gerade. Ich gehe sonntags in die Gemeinde, ich bin hier groß geworden, ich versuche mein Leben als Christ irgendwie hinzubekommen, aber unter der Woche sieht es doch ganz anders aus. Unter der Woche habe ich eigentlich gar keine Lust auf Jesus, unter der Woche habe ich keine Lust auf Gott. Mein Freundeskreis hat sich dann immer mehr entfernt. Also ich, mich besser gesagt, von meinem Freundeskreis entfernt. Ich hatte keine Lust mehr, mit den Leuten was aus der Gemeinde zu machen, sondern habe mir irgendwann neue Freunde gesucht. Ich bin lieber dann stattdessen samstags in die Jugend zu gehen, bin ich lieber in eine Shisha-Bar gegangen. Bin lieber irgendwo feiern gewesen. Aber für mich war trotzdem immer wichtig, dass ich sonntags dann wieder in die Gemeinde gehe. Und dass ich dann sonntags möglichst fromm für mich dastehe, ja, und dann wieder Buße tue und sage, ja, es tut mir leid, nächste Woche ändere ich mich. Nächste Woche ändere ich mich. Und ihr Lieben, das schafft irgendwann in dir so eine Spannung, dass du es fast nicht mehr aushältst. Ich kam eines Tages von der Arbeit nach Hause und hatte einen richtig schlechten Tag und habe gemerkt, ich habe gar keine Lust mehr auf die ganze Sache. Ich habe keine Lust mehr auf Kirche, ich habe keine Lust mehr auf Gemeinde, ich habe keine Lust mehr auf Gott. Irgendwann war ich, dieser Zorn hat sich dann in der Anklage erhoben. Ich bin in mein Schlafzimmer gegangen und habe zu Gott gesagt, weißt du was, ich lasse die ganze Sache, ich habe keine Lust mehr. Wenn du jetzt nicht zu mir sprichst, dann ist es das letzte Mal, dass ich überhaupt was mit dir zu tun haben möchte. Ich habe keine Lust mehr, sprich jetzt zu mir oder ich lasse es. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, in mir drin, das war wie als eine äußere Stimme sagt, geh an deinen Schrank und hol deine Bibel. Und dann dachte ich mir, was? Hast du mir gerade nicht zugehört? Du sollst mir antworten. Geh an den Schrank, hol deine Bibel und schlag sie auf. Ich bin an den Schrank gegangen, habe die Bibel genommen, habe sie aufgeschlagen. Ich meine, es war in der Epheserstelle, Epheser 4, wo Paulus auch nochmal beschreibt den Unterschied zwischen dem neuen und den alten Menschen. Wo er beschreibt, was es eigentlich heißt, ein neuer Mensch zu sein, was es heißt, wenn man sagt, man zu Christus gehört und warum es nicht funktioniert, wenn wir noch in den alten Mustern stecken bleiben. Ihr Lieben, in dem Moment hat mich Gottes Stimme, hat mich Gottes Reden durch sein Wort so überführt, ich konnte nichts anderes, ich bin auf meine Knie gegangen und musste weinen. Mir sind die Tränen gekommen, ich habe wie ein Kind geheult. Und ich habe in dem Moment gemerkt, hey, ich bin da richtig falsch unterwegs. Er ist doch die ganze Zeit da, er ist immer bei mir. Aber ich bin doch der, der unter der Woche anfängt so zu leben, als würde ich ihn nicht kennen. Als würde es mich nicht interessieren. Und versuche mich dann sonntags möglichst fromm noch darzustellen. Und das ist das Wunderbare an Gott. Er zeigt uns die Situation, wenn wir danach suchen. Er zeigt uns wieder, wo wir unterwegs sind. Er zeigt sich, er offenbart sich uns. Aber trotzdem wird es auch immer wieder Leben in unserem Leben als neuer Mensch oder als Christ, das merke ich ja auch jetzt, immer wieder Situationen geben, in denen wir mit der Sünde konfrontiert werden, in denen es Situationen gibt, in der du herausgefordert bist, in der du Konfrontation mit der Sünde hast. Und es führt uns dann zum nächsten Punkt. Wie gehe ich denn jetzt als neuer Mensch mit der Sünde? Was mache ich denn jetzt? Und so wie ich gerade gesagt habe, in Situationen, wenn du merkst, dass als neuer Mensch, als Christ, du bist immer wieder herausgefordert, du wirst immer wieder konfrontiert mit Sünde, dann wünsche ich dir und mir, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes erkennen, dass wir im besten Fall vielleicht schon auf eine Falle zulaufen. Und wenn wir merken, hey, wir sind vielleicht irgendwo auf die Sünde reingefallen, wir haben es nicht geschafft, wir sind irgendwo reingefallen, dann wünsche ich dir und mir, dass wir damit direkt zu Jesus gehen. Geh damit direkt zu Jesus, bitte um Vergebung. Bitte den Heiligen Geist, dir Auswege zu zeigen, dir Schritte zu zeigen, wie du in diesem Bereich vielleicht in Freiheit kommen kannst. Weil das ist das einzig Richtige, das wir tun können. Das ist auch das, was ich erlebt habe. Das einzig Richtige in diesem Moment war mein Beispiel. Ich gehe damit zu Gott. Weil wenn wir offen und ehrlich vor Gott werden, dann zeigt er uns auch die Lösungen. Und ich finde, eine Praktik, die wir als neuer Mensch im Umgang mit der Sünde immer mehr einüben sollten, das ist das, was ich gerade gesagt habe, Zeit mit Gott verbringen. Ihr Lieben, ich bin so fest davon überzeugt, dass Gott zu uns sprechen möchte. Wir aber als Christen es entweder verlernt oder nie richtig gelernt haben, uns mit seinem Reden zu beschäftigen. Wenn ich mir manchmal Beispiele aus der Bibel anschaue, wie zum Beispiel Mose, Abraham und Josef, dann bin ich immer wieder begeistert, wie von ihnen berichtet wird, wie eng sie mit Gott unterwegs waren. Wie eng sie mit Gott im Austausch waren. Nehmen wir mal zum Beispiel Mose. Von Mose wird geschrieben, er redete mit Gott wie mit einem Freund. Stell dir mal vor, mit Gott zu reden wie mit einem Freund, wie tief und wie eng diese Beziehung sein muss, dass du mit Gott wie mit einem Freund reden kannst, mit dem du alles teilen kannst. Mose kannte seinen Gott, er kannte sein Reden. Und wir können nur von Gottes Plänen für unser Leben erfahren, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Anders funktioniert es doch gar nicht. Und bei aller Liebe, die ich für uns Christen habe, scheint es mir oft so, als käme dieser Aspekt viel zu kurz in unserem Leben als neuer Mensch, dass wir uns beschäftigen. Oft lehnen wir uns einfach zurück, so wie bei mir selber, und geben uns mit einem normalen Leben zufrieden. Und wundern uns, warum wir dann als Christen immer wieder auf dieselbe Sünde reinfallen oder irgendwann resignieren und dann im schlimmsten Fall die ganze Sache abtun mit, ja, wir alle haben doch unsere Fehler. Versteht mich bitte nicht falsch. Wir alle sind immer wieder herausgefordert. Es gibt bestimmte Situationen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und es gibt auch immer wieder Sachen, wo du merkst, hey, da gehe ich wieder immer wieder ins gleiche schlechte Verhalten rein. Aber, und das muss unsere Priorität sein, wir wollen mit Gott an unserer Seite kämpfen. Hey, wir haben einen starken Gott. Er will dich und mich in die Freiheit führen. Der Heilige Geist darf und soll uns immer wieder überführen, wenn wir merken in den Situationen, hey, wir sind gefallen. Das ist Gottes Ziel. Er will dich und mich in Freiheit führen. Und deswegen beschreibt es ja Paulus auch so treffend, finde ich, hier in dieser Epheser-Stelle. Es ist Epheser 4, Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst in Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und aufgrund dieser Tatsache ist es für uns Christen auch so wichtig, intrinsisch zu handeln. Das ist das, was ich damals auch verstehen musste. Hey, ich bin ein neuer Mensch, aber ich tue es nicht aus mir selbst heraus, versuche ich mich irgendwie gut dastehen zu lassen vor Gott, sondern ich merke, wie gut Gott zu mir ist. Und in mir entsteht der Wunsch, genau wie bei Zachäus, bei Paulus, bei mir, hey, ich gebe Gott was davon zurück, weil er mich in die Freiheit geführt hat, bin ich ihm so dankbar. Stellt euch mal vor, wir müssten immer erst eigene Leistung oder irgendwas aus uns selbst herausbringen, damit wir bei Gott etwas angerechnet bekommen würden. Das wäre dann so wie vorhin in dem Beispiel, das ich gebracht habe mit der Prüfung, mit der extrinsischen Motivation. Du wüsstest ja nie ganz, hat es jetzt gereicht oder nicht? Ist jetzt Gott zufrieden oder nicht? Muss ich noch ein Gebet sprechen? Muss ich vielleicht noch mehr Geld reinlegen, damit mir irgendwas erlassen wird? Also das wäre eine komplett extrinsische Motivation. Du würdest dich selber damit kaputt machen. Und auch hier, müssen wir aber trotzdem sagen, kann es uns als neuer Mensch trotzdem manchmal passieren, dass wir auch extrinsisch motiviert handeln oder dass wir in die extrinsisch motivierte Falle fallen. Aber das ist der Unterschied zwischen den beiden Motivationen, dass aus der langfristig gesehen, entsteht aus der extrinsischen Motivation für uns als Christ kein Segen. Wir können daran, wie ich gerade gesagt habe, kaputt gehen. Du kannst dich daran kaputt machen, wie ich, ja, immer in dieser Spannung zu leben. Dieser falsche Aktivismus, und damit meine ich zum Beispiel mit Aktivismus alles aus sich selbst herauszutun, um Gott zu gefallen, oder du fängst an, überspitzte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, aus Angst, du könntest ja Gott irgendwie verärgern. Bloß nicht das und das machen, ich könnte ja Gott verärgern, dann lieber nochmal einen Schritt zurückgehen. Diese Verhaltensweisen, dieser Aktivismus führt uns nicht in eine Freiheit, sondern sie führt uns in Gefangenschaft. Und das ist einfach manchmal, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, das ist Religiosität. Wenn du anfängst, aus einer falschen Motivation irgendwas zu tun. Und in Johannes 8, Vers 32, sagt Jesus ja zu seinen Jüngern, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch was? Richtig, sie wird euch frei machen. Ein Merkmal, wenn wir überführt werden von Sünde, wenn Gott uns überführt von Sünde, ist, dass es gegründet ist, ein Merkmal, dass er uns in die Freiheit, dass die Wahrheit uns frei machen möchte. Es hat das Ziel, uns in eine Freiheit zu führen. Das Ziel ist, nicht in dieser Miserie stecken zu bleiben. Es führt dich in Freiheit, nicht in Religiosität. Es führt dich näher zu Gott, nicht weiter weg von ihm. Wenn Gott uns irgendwelche Fehler aufzeigt, wo wir falsch unterwegs sind, dann ist immer das langfristige Ziel von ihm, dass wir näher zu ihm kommen, dass er uns in eine Freiheit führt. Und nicht irgendwie, dass wir weiter entfernt werden von ihm. Und ich bin ein Fan von Tipps. Deswegen habe ich euch mal ein paar Tipps mitgebracht. Tipps im Umgang mit Sünde. Und es ist der erste Tipp ist, so wie ich schon vorhin gesagt habe, Zeit mit Gott verbringen. Verbring Zeit mit Gott. Weil durch die Zeit mit Gott, so wie ich es erlebt habe, erfahren wir, was der Plan für unser Leben ist. Erfahren wir vielleicht auch, wo wir falsch unterwegs sind und wo wir vielleicht noch in Sünde gefangen sind. Rechenschaftspartner. Falls du dir das nicht sagst, ich erkläre es mal, ich habe es auch das erste Mal in der Bibelschule kennengelernt. Hey, such dir jemanden raus, am besten einen Freund, der dich ganz genau kennt. Und du merkst, wenn du zum Beispiel in einem Bereich Probleme hast, dann such dir aber am besten jemanden, der nicht in dem gleichen Bereich Probleme hat. Also nehmen wir mal ein Beispiel, du hast ein Problem mit Lästern, dann such dir jetzt nicht denjenigen aus, deinen besten Freund, mit dem du immer andere herziehst. Weil der hat ja genau das gleiche Problem. Such dir also jemanden, der sagt, ah, das ist für mich kein Problem, da kann ich mit dir zusammen das durchgehen, das beten wir durch. Das ist auch das Schöne daran. Du musst es ja nicht alleine machen. Such dir, wie ich gesagt habe, einen Rechenschaftspartner, werde ehrlich vor ihm, sage zu ihm, hey, hör mir zu, das hat nicht geklappt. Da habe ich wieder Mist gebaut. Da habe ich mich wieder schlecht verhalten. Und bringt es zusammen vor Gott. Weil das ist ja auch das Schöne, was Gott sagt. Hey, wir haben Brüder und Schwestern und wir dürfen uns einander erbauen. Das ist sein Ziel. Und damit können wir auch wieder, weil oft ist es so, manchmal ist es nicht bei jedem so. Mir hat es in dem Moment geholfen, ich bin damit allein zu Gott gegangen. Aber manchmal gibt es auch immer wieder Leute und Menschen, die merken, ich kann damit gar nicht alleine zu Gott. Dann such dir einen Rechenschaftspartner. Werde ehrlich zu ihm und sag dir auch, sag ihm wirklich ganz klar, wo du Probleme hast. Erstens stärkt es eure Beziehung und es stärkt deine Beziehung wieder zu Gott. Wort Gottes über sich aussprechen, proklamieren. Ich habe hier mal was mitgebracht, da steht Jesus Christus, meine Identität. Wenn du merkst, es gibt Situationen, in denen du herausgefordert bist, dann ist es sinnvoll, du schreibst dir am besten irgendwelche Bibelverse schon mal auf. Wenn du merkst, hey, jetzt werde ich wieder herausgefordert, jetzt bin ich wieder, neige ich wieder dazu, in meinen alten Menschen zu fallen, dann sprich Wort Gottes über dich aus. Nehmen wir mal zum Beispiel das Problem, du hast irgendwie ein Problem damit, du hast Kämpfe damit, dass du immer irgendwie vor Gott nicht als genug dastehst. Und wenn du merkst, dass diese Anklage kommt, dann nimm doch diese Karte so wie, oder halt, ja, schreib dir die Bibelvers auf wie ich. Hier steht drauf, ich bin gerecht gemacht. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also spreche den Vers schon sozusagen aus über dich. Dass du merkst, okay, hey, ich mache hier gar keinen Raum für irgendwelche Kompromisse. Der nächste Punkt ist Zeit im und mit dem Wort Gottes. Verbringe Zeit im und mit dem Wort Gottes. Weil das war damals so wie bei mir. Hey, wir können auch im Wort Gottes immer wieder erkennen, vielleicht gab es ja damals auch schon Menschen, die hatten die gleichen Probleme wie ich. Damit bist du nicht alleine. In der Bibel finden wir immer wieder Menschen, die genau dieselben Probleme haben, wie wir heute manchmal in unserer Gesellschaft. Und wir können daraus lernen, wie sie damit, erstens vielleicht auch als mahnendes Beispiel, wie wir nicht damit umgehen sollten, oder vielleicht auch als ermutigendes Beispiel, wie wir mit Gottes Hilfe damit umgehen sollten. Und das Wort Gottes, da bin ich der tiefen Überzeugung, offenbart uns immer wieder Dinge. Offenbart uns immer wieder Dinge, so wie bei mir, hey, da wo du falsch unterwegs bist, da zeigt es dir das Wort Gottes auf. Der nächste Punkt ist Trennung von gewissen Verhaltensmustern. Vielleicht bist du schon so weit und merkst, hey, nehmen wir mal das Beispiel von Lästerungen. Immer wenn ich Montagmorgen oder wann auch immer in der Woche in diese eine bestimmte Gruppe komme, dann bin ich geneigt dazu, irgendwie zu lästern. Wenn ich mir wirklich das so im Nachhinein betrachte, machen wir eigentlich nichts anderes in dieser Gruppe, außer zu lästern. Dann kann es vielleicht auch mal von Vorteil sein, wenn du merkst, okay, hey, wenn wieder die Lästerung losgeht, ich gehe einfach mal woanders hin, ich esse irgendwas in dieser Zeit, hole mir einen Kaffee oder was und entziehe mich aus diesem Bereich. Ein anderes Beispiel, und das schockiert mich oder auch immer wieder, war ich auch selber echt lange betroffen davon, ist, hey, wie viele christliche Männer, auch Frauen, aber wie viele Christen haben allgemein Probleme mit Pornografie? Wenn wir mal sich Statistiken anschauen, dann ist die Pornografierate zwischen Christen und Nichtchristen fast gleich hoch. Das kann doch nicht sein, das verletzt mich immer wieder. Und auch hier hat es ganz viel mit Verhaltensmustern zu tun. Liege ich abends alleine im Bett mit meinem Handy, bin dann auch wieder die Option, leg doch dein Handy einfach raus, wenn du schlafen gehst. Wenn du merkst, in Situationen, jetzt bin ich alleine, jetzt überkommt mich wieder irgendwas, was ich, die Versuchung sozusagen, geh hin, setz dich vielleicht irgendwo in den öffentlichen Raum. Es fällt dir viel schwerer, dort so eine Seite zu öffnen im Wohnzimmer vor deinen Eltern, wie wenn du alleine in deinem Schlafzimmer bist. Bitte den Heiligen Geist, dein Mentor zu sein. Ich habe mal ein Beispiel gehört und das finde ich so passend. Stell dir mal vor, in deiner Garage steht ein altes, klappriges Fahrrad und ein richtig neuer Sportwagen. Der Sportwagen ist vollgetankt. Du brauchst keine Versicherung zahlen. Übrigens brauchst du auch nie tanken. Und du musst dich einfach nur reinsetzen und losfahren. Für was würden wir uns entscheiden? Wahrscheinlich für den Sportwagen. Aber trotzdem ist es ganz oft so, dass wir uns als Christen für das alte, klapprige Fahrrad entscheiden. Wir versuchen, irgendwas aus uns selber heraus zu tun. Dabei haben wir doch den Heiligen Geist. Dabei haben wir den Mentor, der uns in die Freiheit führen möchte, der uns sagen möchte, guck mal, hey, es geht viel leichter, du kommst viel leichter ans Ziel. Wenn du mich mal fragen würdest, wie schaffst du es in diesem Bereich rauszukommen? Stattdessen probieren wir immer aus eigener Anstrengung, ich muss und noch das tun und noch das tun. Und irgendwann sitzt du dann nur noch mit dem Lenkrad auf der Straße. Der letzte Punkt ist, beschäftige dich viel mit dem Original, damit du nicht auf die Fälschung reinfällst. Patrick hat uns das vor ein paar Wochen mal erzählt, das Beispiel mit den Bankern, dass die Banker geschult werden, Falschgeld zu erkennen. Und so ist es auch für uns als Christen. Beschäftige dich viel mit dem Original, mit dem Wort Gottes, damit du nicht auf Fälschungen reinfällst. Damit du merkst, wenn du unterwegs bist, entweder ist es schon so weit, sagst du, ah, guck mal, ah, da mache ich einen Bogen drum, da bin ich schon mal gefallen, funktioniert nicht mehr. Oder du merkst im Wort Gottes, ah, guck mal, durch die Erkenntnis, ah, das ist schon jemand anderen mal passiert. Da mache ich einen Bogen drum. Also beschäftige dich viel mit dem Original, damit du nicht auf die Fälschung reinfällst. Ja, und ihr Lieben, ich glaube, das können Schlüssel sein in unserem Leben als Christen, als neuer Mensch, wie wir damit umgehen können mit der Sünde. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt immer wieder Situationen geben, in der du herausgefordert bist mit der Sünde. Es gibt immer wieder Situationen, wo du merkst, ich schaffe es nicht alleine. Aber wie gesagt, da wünsche ich dir und mir, dass wir damit direkt zu Jesus gehen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und trotzdem finde ich es auch immer wieder ermutigend, was wir im 1. Johannesbrief finden. Und zwar steht es in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand von euch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Wir haben einen Fürsprecher vor Gott. Gott klagt uns nicht an. Er möchte uns in Freiheit führen. Jesus ist der, der dich und mich nur in die Freiheit führen kann. Alleine schaffen wir es nicht. Aber wie ermutigend finde ich doch immer wieder solche Verse, wo wir merken, hey, wenn ich falle, darf ich zu ihm umkehren. Und ich weiß, dass ich es nicht aus mir selber heraus tun kann, sondern Jesus für mich einsteht in gewissen Dingen. Amen.